Also wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es 3 Stunden geht, dann würde ich Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit geben, den Raum rechtzeitig zu verlassen und sich nochmal zu überlegen, ob Sie wirklich zuhören wollen. Aber es wird nicht ganz so lang gehen. Das Thema ist zu strapaziös, ist zu komplex, ist zu vielschichtig, als dass man damit Leichtigkeit rangehen könnte. Und es ist auch zu vielschichtig, als dass ich jetzt lange und ausführlich darüber reden könnte, ohne dass ich Ihnen dann die Möglichkeit gebe, auf bestimmte Teile meines Vortrags, meiner Darstellung, meines Überflugs eingehen zu können und auch in medias res zu gehen bei all den Themen, die Sie vielleicht interessieren. Insofern möchte ich nicht Gefahr laufen, komplett an Ihnen vorbeizureden, sondern möchte durchaus auch im Dialog mit Ihnen bleiben, möchte von Ihnen hören, was Sie bewegt, was Sie umtreibt, was Sie für Fragen haben. Und bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen. Haben Sie keine Sorge, dumm dazustehen. Das kann zwar passieren, aber machen Sie sich keine Sorgen. Da gilt tatsächlich das Prinzip aus der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und es ist nicht nur aus der Sesamstraße, sondern es ist auch ein Prinzip, was es schon im Talmud gibt, ja, dass derjenige, der sich einer Frage schämt, dumm bleiben wird. Also die Sesamstraße hat beim Talmud geklaut. Und damit haben wir schon ein Grundprinzip über Juden gelernt, nämlich, dass die Juden die Medien kontrollieren, sogar die Kindermedien. Was Antisemitismus ist, ist eine Frage, die unfassbar schwer zu beantworten ist. Allein deswegen, weil das Phänomen Antisemitismus uralt ist. Es ist der älteste Hass der Welt, der älteste Hass, der heute noch gegenwärtig ist und existiert und der schon in seinen Grundzügen in der Bibel seine Ursprünge hat, wie ich Ihnen gleich darlegen werde. Es gibt eine Definition, die heute gemeinhin gebraucht wird, auf die sich die meisten internationalen Organisationen und Nationen geeinigt haben, die von der International Holocaust Remembrance Association entwickelt wurde. Und diese lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, gendergerecht, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Ich persönlich kann mit dieser Definition nicht allzu viel anfangen, weil sie eine klassisch-juristische Definition ist, relativ abstrakt, versucht im Prinzip alles zu sagen und sagt dabei aber eigentlich ziemlich wenig. Meine Lieblingsdefinition von Antisemitismus lautet: Antisemitismus ist, if you can't stand the Jews more, then it's natural. Ja, also wenn man die Juden weniger mag, als es natürlich ist. Und die gefällt mir deswegen so gut, weil sie davon ausgeht, dass es immer einen Bodensatz von Antisemitismus gibt. Dass es immer Gründe gibt, Juden nicht zu mögen. Genauso wie es immer Gründe gibt, andere Minderheiten nicht zu mögen, Nationalitäten nicht zu mögen, bestimmte Gruppen, ethnische Gruppen nicht zu mögen, ja vielleicht sogar die Gegner des benachbarten Fußballvereins nicht zu mögen. Gründe finden sich immer. Der Antisemitismus beginnt dort, wo es ein Mehr ist an Abneigung, ein Mehr an Hass, ein Mehr an Ressentiment oder Vorurteilen. Antisemitismus hat seine Grundzüge in der Bibel. Der erste, der mit antisemitischen Stereotypen operiert hat, war der Pharao aus der Exodus-Geschichte. Denn schon der Pharao hatte die große Angst davor, dass die Juden zu zahlreich werden könnten und sich dann auf die Seite der Feinde schlagen könnten. Das ist das klassische Stereotyp der Juden als fünfter Kolonne, der Juden als vaterlandslose Verräter, die im Ernstfall die Seiten wechseln und sich mit den Gegnern gemein machen. Wahrscheinlich ist Ihnen bekannt, dass der Antisemitismus im weiteren Verlauf vor allem als Antijudaismus aufgetreten ist. Also als kirchlich getriebener Antisemitismus. Der Antijudaismus hat sich vor allen Dingen entwickelt aus der Vorstellung heraus, dass die Juden verstockt sind, dass die Juden verbohrt sind, dass die Juden Jesus als wahren Messias nicht anerkennen wollen und deshalb dafür herabgewürdigt werden müssen, dadurch deutlich gemacht werden muss, dass sie die Wahrheit nicht erkennen, den eigentlichen Existenzanspruch des Christentums leugnen, durch ihr Dasein als solches leugnen und deshalb immer wieder als Zielscheibe herhalten mussten für Angriffe der Kirche und des frühen Christentums. Sie kennen wahrscheinlich die Vorurteile, die daraus entstanden sind. Der Gottesmordvorwurf beispielsweise, der interessanterweise nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Kreuzigung erhoben worden ist, sondern erst gut 1000 Jahre später, was relativ deutlich macht, dass da auch politische Motive eine Rolle spielen. Sie kennen wahrscheinlich den Vorwurf der Hostienschändung, der im Mittelalter stark um sich gegriffen hat, die Vorwürfe der Brunnenvergiftung, die Vorwürfe, dass die Juden die Kinder des Teufels seien. Viele dieser Vorwürfe, die gegründet wurden auf religiöse Schriften, auf Schriften, die aus dem Kontext gerissen worden sind. Die Vorwürfe, dass sie Pharisäer seien, also Heuchler. Vorwürfe, die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, weil man den Kontext überhaupt nicht verstanden hat, aus dem diese Pharisäer entstanden sind, wer sie eigentlich waren, nicht verstanden hat, dass Jesus selbst eigentlich einer dieser Pharisäer war, nämlich ein Schriftgelehrter, der zu Diskussionen neigte, der diskutierte, der teilweise aber auch reformieren wollte. Und so setzte sich ein Vorurteil neben das andere und ergab eine grausige und gruselige Reihe von damals noch antijüdischen Stereotypen, die immer wieder dazu genutzt worden sind, um Angriffe, um Übergriffe, um Verfolgung und Vertreibung kirchlich rechtfertigen zu können. Martin Luther setzte dem Ganzen die Krone auf, als er bewusst merkte, als er sich bewusst wurde, dass es ihm nicht gelingen würde, die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist. Und als ihm klar wurde, dass er die Juden trotz aller Umarmungsversuche nicht dazu bewegen würde, zum Christentum überzutreten. Die Konsequenz war ein hasserfülltes Buch mit dem Namen von den Juden und ihren Lügen, in dem er unter anderem dazu aufrief, die Juden zu vertreiben, ihre Synagogen dem Erdboden gleichzumachen und ihre Bücher zu verbrennen. Ideen, die die Nazis später mit Freuden aufgenommen haben, ohne dass man eine direkte Verbindung von Luther zu den Nazis herstellen könnte. Aber es zeigt, dass ein Boden bereitet worden ist, ein gesellschaftlicher, ein ideologischer Boden, der dazu missbraucht werden konnte, zu schlimmsten Gewalttaten aufzustacheln. Die zweite große antijüdische Richtung, das zweite große antijüdische Phänomen war dann tatsächlich das, was wir als eliminatorischen Antisemitismus kennen. Als den mit neo-darwinistischen Ideen gegründeten Antisemitismus, den der Nazis. Mit dem Versuch einer wissenschaftlichen Unterfütterung und der Behauptung, dass die Juden eine minderwertige Rasse seien. Der Begriff Antisemitismus übrigens ist ein Begriff, der überhaupt erst im Jahr 1879 entstanden ist, mit dem Versuch einer wissenschaftlichen Gründung, die alles andere als wissenschaftlich war, völliger Kokolores, aber den Anschein von Wissenschaftlichkeit vermitteln wollte durch Wilhelm Marr und damit versuchte, Mehrheiten zu organisieren, die sich hinter dieser Idee vereinen können. Dies also die zweite Phase, die dann, das wissen wir alle, in der größten denkbaren Katastrophe, nämlich der Shoah, endete. Und dann gibt es eine dritte Form des Antisemitismus, diejenige, die im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, die sich vor allen Dingen nach der Staatsgründung Israels entwickelte und die sich heute im Antizionismus und im Anti-Israelismus niederschlägt. Und genau diese Dreiteilung hat Rabbiner Jonathan Sacks aufgezeigt, als er vor einigen Jahren vor dem EU-Parlament gesprochen hat und den Antisemitismus als das mutierende Virus beschrieben hat. Ein Virus, das seine Gestalt, seine Form immer wieder ändert und das damit auch den Versuchen, ihm Herr zu werden, immer wieder entkommt. Denn immer, wenn eine Gesellschaft es geschafft hat, eine bestimmte Lösung zu finden, eine bestimmte Medizin zu finden gegen eine bestimmte Art von Antisemitismus, taucht der Antisemitismus plötzlich wieder an einer anderen Stelle auf, taucht plötzlich mutiert auf, taucht in einer anderen Form wieder auf. Erst im Mittelalter in Form des christlichen Antijudaismus, dann ab dem 19. Jahrhundert sich entwickelnd zum eliminatorischen, rassistischen, neodarwinistischen Antisemitismus und schließlich dann im Antizionismus, der vor allem auf den Nationalstaat der Juden, also auf Israel zielt. Und eben dieser Rabbiner Sacks hat die Frage gestellt, wie es denn überhaupt möglich gewesen sei, dass Menschen sowas glauben. Wie kann es denn sein, dass man durch die Geschichte hinweg zu allen Zeiten immer wieder in der Lage ist, Menschen für diese abstrusen Ideen zu gewinnen, Menschen immer wieder dazu zu bekommen, gerade mit Blick auf Juden das Schlechteste anzunehmen, das Schlechteste zu denken, das Unmöglichste zu unterstellen. Und er sagte, was dafür notwendig gewesen sei, sei vor allen Dingen der Umstand gewesen, dass die größte Autorität einer bestimmten Zeit hinter diesen Ideen stand. Im Mittelalter war die größte Autorität die Kirche. Das war die Institution, die Autorität, die das Sagen hatte. Und wenn die Kirche diese Ideen verbreitet hat, na, dann muss doch was dran gewesen sein. Anschließend, im Zeitalter der Aufklärung, war es die Wissenschaft. Die Wissenschaft, der man alles Mögliche zutraute, der man unbedingt vertraute und die man als Rückendeckung für die neodarwinistischen Ideen benutzte. Und schließlich heute, nach dem Zweiten Weltkrieg, reden wir von einer Zeit, in der die Menschenrechte das größte Gut sind, der größte Schlaghammer sind, den wir benutzen können. Internationale Organisationen wie Amnesty International und andere, die Erklärung, internationale Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948, all das wird heute benutzt, um ausgerechnet den einzigen Staat auf der Welt, der als jüdischer Staat gilt und der überwiegend Juden beherbergt, anzugreifen. Nicht zufällig werden Israel die 5 Kardinalsünden vorgeworfen, die in der internationalen Erklärung der Menschenrechte besondere Bedeutung haben. Rassismus, ethnische Vertreibung, Genozid, Apartheid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dass ausgerechnet dieser Staat so dämonisch und so schlecht sein soll, dass er all diese Vorwürfe tatsächlich widerspiegeln soll, dass sie alle tatsächlich gerechtfertigt sein sollen, kann eigentlich kein vernünftiger Mensch glauben. Und trotzdem glauben es Menschen. Und trotzdem werden sie auf dieses Glatteis geführt und lassen sich von diesen Ideen einlullen. Immer in dem Glauben, Gutes zu tun.
immer in dem Glauben, den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen, Unrecht anzuklagen, dafür zu sorgen, dass die Bösen zur Rechenschaft gezogen werden. Dabei guckt man nicht nach links, nach Syrien, wo zig Hunderttausende von Menschen abgeschlachtet worden sind, und man guckt auch nicht nach oben in den Irak, wo ein wahnsinniger Herrscher sein eigenes Volk mit Giftgas ermordet hat. Man guckt nicht in den Jemen, nicht nach Libyen, nicht nach China, nicht nach Russland oder sonst wohin. Man guckt nach Israel. Vor nicht langer Zeit hat eine Erklärung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen eine Erhebung darüber durchgeführt, wo die Rechte von Frauen am stärksten unter Beschuss geraten sind, wo sie am meisten in Gefahr sind. Und nicht überraschend war es ausgerechnet Israel, wo Frauen am meisten Gefahr laufen, ihre Rechte nicht ausüben zu können oder sie gar mit Gewalt genommen zu bekommen. Dass der Vorsitz des Menschenrechtsrats zu dieser Zeit von einem autokratischen arabischen Staat besetzt worden war, macht das Ganze zu einer Lachnummer, aber einer Lachnummer, die eigentlich zu Tränen rühren müsste. Der Antisemitismus ist also ein Virus, das mutiert, das immer wieder neue Farben annimmt, immer wieder neue Formen annimmt und damit auch die Versuche, ihm habhaft zu werden, es zu kontrollieren, immer wieder unterläuft. Das ist eine der Erklärungen dafür, wieso gerade in Deutschland nach der Nazizeit, nach allem, was passiert ist, nach all den Versuchen, des Antisemitismus Herr zu werden, der Antisemitismus nach wie vor existiert. Nach wie vor immer zwischen 20-25% der Menschen antisemitische Stereotype, antisemitische Vorurteile hegen. Das heißt nicht, dass wir Gefahr laufen würden, dass morgen wieder die Nazis aufmarschieren und wir einen zweiten Holocaust erwarten müssten. Keineswegs. Aber es ist dramatisch genug, dass nach all dem, was geschehen ist und nach der Bildungsarbeit und der Aufarbeitung und diesen unfassbaren Anstrengungen, die hierzulande unternommen worden sind, überhaupt noch so eine hohe Zahl von Menschen antisemitische Vorurteile und Stereotype beherbergen, ausdrücken, im Kopf haben. Der Antisemitismus schlägt sich im Alltag in ganz unterschiedlichen Formen nieder. Das eine ist die Theorie. Antijudaismus, eliminatorischer Antisemitismus, Antizionismus. Aber was bedeutet das im Alltag? Was heißt das für Juden, die in Deutschland leben? Wie und wann werden sie damit konfrontiert? Und darüber möchte ich Ihnen jetzt ein wenig erzählen. Ich bin als Jude in Deutschland aufgewachsen, als Sohn eines Vaters, der auch schon in der jüdischen Gemeindearbeit war, der Vorsitzender einer jüdischen Gemeinde war, der Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden war und der das Kind von einer Auschwitz-Überlebenden und einem Emigranten war, der gegen die Deutschen gekämpft hat, in der französischen Fremdenlegion. In Deutschland aufgewachsen mit zwei Geschwistern und selbst noch glücklich verheiratet mit vier Kindern. Eins sitzt dort hinten. Mein Vater war eine in der jüdischen Welt zumindest Lokalprominenz, war jemand, den man als Juden in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, der auch kein kritisches Wort gescheut hat, der die Menschen um sich herum, gerade in der politischen Welt, auch nicht geschont hat und der deshalb eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Konsequenz war, dass wir beispielsweise als Kinder immer mal wieder, und das Darmstadt, immer mal wieder Nazis vor unseren Türen hatten, die uns entweder mit dem Wessellied beglückt haben, was sie des Nachts gesungen haben, oder die Müllsäcke vor unserem Haus angezündet haben und Parolen geschrien haben. Das hat dann dazu geführt, dass es Polizeischutz geben musste, zumindest eine Bestreifung, die ab und zu stattgefunden hat. Interessanterweise haben die Polizisten, die das Haus bestreift haben, schon nach ungefähr 3 Wochen nicht mehr gewusst, wo das Haus eigentlich ist und haben deshalb immer auf die andere Seite geschaut, wenn sie vorbeigefahren sind. Also so, als so heftig haben sie die Bedrohung offensichtlich nicht wahrgenommen. Aber das waren Erlebnisse, die wir hatten. Unsere Telefonnummer musste irgendwann gesperrt werden, durfte nicht mehr veröffentlicht werden. Es gab ja damals noch so Dinger wie Telefonbücher, in die man reinschauen konnte. Kennt man heute kaum noch. Aber da standen Telefonnummern drin für diejenigen, die danach gesucht haben. Unsere wurde entfernt, weil wir zu viele Anrufe bekommen haben, in denen wir bedroht worden sind, in denen uns gesagt wurde, dass man uns auch noch erwischen würde und in die Gaskammern bringen würde oder ähnliche Freundlichkeiten. Das waren die Begleiterscheinungen, die sich wahrscheinlich daraus ergeben haben, dass man einen Vater hatte, der verhältnismäßig prominent war. Also was heißt schon prominent? In der jüdischen Welt und in der Lokalpolitik prominent. Er war zusätzlich auch Magistratsmitglied für die SPD. In der Schule bin ich immer wieder mit Antisemitismus in Berührung gekommen. Vor allem dann, wenn Klassenkameraden der Meinung waren, sie müssten irgendwelche blöden Witze machen. Also zum Beispiel ein Feuerzeug ans Ohr halten und das Gas rausströmen lassen. Oder mich als Judensau beschimpfen. Das war übrigens der Sohn des damaligen DFB-Justiziars. Also nicht die schlechteste Familie, aber das hat wenig zu sagen. Oder aber mit Menschen konfrontiert zu werden, die tatsächlich die Shoah geleugnet haben und bei denen alle Versuche, die eigene Familiengeschichte darzustellen und deutlich zu machen, dass die eigene Großmutter im KZ war und dass man selbst keine eigene Familie außer diesen beiden Großeltern mehr hat, weil alle anderen ermordet worden sind, nicht den Funken von Mitgefühl hervorgerufen haben. Ganz im Gegenteil, es waren Menschen, die fest auf ihrer Haltung beharrt haben und keinen Deut abgewichen sind von der Behauptung, dass das alles nur eine große Lüge und ein großes Märchen gewesen sei. Es kam damals, da war ich gut 18 Jahre alt, schon beinahe zu körperlichen Auseinandersetzungen, die nur deswegen verhindert worden sind, weil ich gute Freunde hatte, gute nichtjüdische Freunde, die mir zur Seite standen und die meine mangelnden Boxfähigkeiten ausgeglichen haben und für mich in den Ring gestiegen sind. Antisemitismus ist mir in meinem persönlichen Leben immer wieder begegnet, nicht immer auf rabiate Art und Weise, nicht immer in persönlichen Konfrontationen, auch nicht unbedingt immer gewalttätig, sondern manchmal auch in den Kleinheiten und Feinheiten des Lebens. Beim Friseur sitzend unterhielten wir uns über das kommende Weihnachtsfest und die Friseurin fragte mich, was ich mir denn zu Weihnachten wünschen würde. Und dann sagte ich ihr, wir haben keinen Weihnachten, wir sind jüdisch. Und da guckte sie mich so an, so also im Spiegel musterte mich so, als ob sie jetzt irgendwas erkennen könnte, was mich als Juden ausmacht. Und sagte dann, komisch, sie riechen gar nicht nach Knoblauch. Ja. Das klingt, als gäbe es das nicht und es gibt das. Eine andere Begebenheit spielte sich auf einer Familienfeier ab, bei der eine ganz, ganz entfernte Verwandte dabei war. Ich muss ja sagen, das war die Familie meiner Frau. Ganz weit weg, Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Cousine, also so weit, dass man es im Stammbaum eigentlich nicht mehr identifizieren könnte. Ich würde es auch nicht identifizieren wollen. Die, als sie mitbekam, dass wir jüdisch sind, uns dann anschaute und sagte, ja, ich glaube, ich habe auch jüdische Wurzeln. Ja, fragten wir, wieso, wie kommst du darauf? Dann sagt sie, naja, weil ich so eine Judennase habe. So. Eine andere Begebenheit, in der ein guter Freund von mir, ein sehr aufgeschlossener Mensch, sehr belesen, ein Schriftsteller, mich fragte, ob ich ihm nicht dabei helfen könnte, sein neuestes Buch in Israel zu verlegen. Und daraufhin sagte ich, ich habe im Verlegergeschäft eigentlich keine großen Erfahrungen. Woraufhin er meinte, ja, aber du bist doch Rechtsanwalt. Dann sagte ich, ja, aber das hat ja mit dem Buchgeschäft nichts zu tun. Und er sagte, ja, aber ihr seid doch gut im Verhandeln. Dann sage ich, wie meinst du jetzt, als Rechtsanwalt? Dann meinte er, nein. Und das sind Situationen, die einem eben immer mal wieder unterkommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass inzwischen sogar, also dass es weniger sind, als es normal wären, weil in dem Moment, wo sie selbst auch in einer Funktion als Repräsentant unterwegs sind, wo sie praktisch in Situationen kommen, bei denen die meisten Menschen, die dort sind, schon im Vorfeld wissen, dass sie jüdisch sind, eine gewisse vornehme Zurückhaltung herrscht, die sich Bahn bricht, wenn die Leute das nicht wissen. Ja, wie bei einer Geburtstagsfeier, bei der ich mit der Mutter des Gastgebers lange Zeit über Michel Friedmann diskutieren musste, den Sie wahrscheinlich alle kennen, der relativ provokante Fernsehmoderator, der dann irgendwann mal auf die schiefe Bahn gekommen ist mit Koks und minderjährigen Prostituierten und dann aber auf wundersame Weise seine Wiederauferstehung gefeiert hat. Und den kann man nun mögen oder man kann ihn nicht mögen. Die meisten mögen ihn nicht, die meisten respektieren ihn aber zumindest oder schätzen seinen intellektuellen Verstand und seine rhetorische Schärfe. Jedenfalls musste ich mich lange mit dieser Dame auseinandersetzen, weil sie eben immer wieder auf seine jüdische Herkunft zu sprechen kam und mir immer wieder erklärte, dass sie ihn nicht ausstehen könne, aber dass das nichts damit zu tun habe, dass er jüdisch sei. Warum sie mir das immer wieder erklärt hat, erklärt sich von selbst. Und dieses Gespräch haben auch andere mitbekommen. Und als ich dann meinen Freund wieder besucht habe, sagte er zu mir, weißt du, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob du jüdisch bist oder nicht. Das war mir immer völlig egal. Er ist atheistisch, also das glaube ich ihm aufs Wort. Und er sagt aber, was interessant ist, ist, dass die anderen dich offenbar nur als Jude wahrgenommen haben. Ich habe gesagt, warum? Dann hat er gesagt, weil die alle gefragt haben nachher, wer war denn der Jude, der da bei dir war? Deinen Namen kannte keiner, aber alle haben aus dem Gespräch geschlossen und haben mitbekommen, dass du jüdisch bist. Und das war das Qualifikationsmerkmal für die Menschen, um über dich zu sprechen. All das sind Erscheinungen, die man nicht als handfesten oder aggressiven Antisemitismus einordnen würde. Das ist nichts, von dem sie sagen würden, das ist jetzt lebensbedrohlich oder existenzgefährdend. Und doch sind es Mosaiksteine, die sich zu einem gewissen Bild zusammensetzen und die einem immer wieder bewusst machen, dass es eben nicht normal ist, jüdisch zu sein. Dass man mit Juden nicht so umgeht wie mit anderen Menschen. Und das nicht, weil sie jetzt anders aussehen oder eine andere Hautfarbe haben, sondern weil sie jüdisch sind. Und weil man ihnen aufgrund dieser Tatsache, dass sie jüdisch sind, irgendwas andichtet, irgendwelche Zuschreibungen macht, an den Juden irgendwas verdächtig findet. Wie spannend diese Vorurteile und diese Mythen auch heute noch sind, das haben sie während der Corona-Pandemie erlebt. Wahrscheinlich wissen sie, dass es zu den Klassikern der antisemitischen Vorurteile gehört, dass Juden quasi allmächtig sind. Ein Thema übrigens und ein wesentlicher Grund, der den Antisemitismus vollständig vom Rassismus unterscheidet. Sicher gab es immer wieder in der Geschichte auch Phasen, in denen Juden herabgewürdigt worden sind. Hitler hat Juden gerne als Krankheitserreger bezeichnet, als Kakerlaken, die vernichtet werden müssen. Aber das Besondere, das Spezifische an bestimmten Formen des Antisemitismus ist, die Juden zu überhöhen, ihnen fast übermenschliche Kräfte zuzuschreiben. Ursprünge davon finden sie unter anderem in dem Gottesmordvorwurf. Weil wer kann schon so mächtig sein, einen Gott zu töten? Wesentlich weniger deutlich ist es dann später geworden und vor allem nicht mehr religiös gegründet, indem man den Juden alles Mögliche nachgesagt hat, unter anderem, dass sie die Weltherrschaft anstreben. Die berühmten Protokolle der Weisen von Zion, ein Machwerk, das Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist und dessen Wahrheitsgehalt im 20. Jahrhundert überprüft worden ist, gerichtlich überprüft worden ist und das als Fälschung enttarnt worden ist. Man wusste, was die Quellen sind, man kannte das ursprüngliche Schriftstück, das geschrieben worden ist zur Zeit der Französischen Revolution, ein subversives Stück. Diese Grundlagen hat man genommen aus einem Pamphlet und hat die Protagonisten ausgetauscht, hat aus den Verschwörern dieser antirevolutionären Schrift auf einmal die Juden gemacht, die Rabbiner, die sich auf einem dunklen Friedhof in Prag treffen, periodisch wiederkehrend, um dort die Weltübernahmepläne zu schmieden. Und diese Protokolle der Weisen von Zion finden sich nicht nur in dem Buch Der ewige Jude von Henry Ford, also dem Autobauer Ford, der ein glühender Antisemit war, sondern sie haben sowohl die Nazis beeinflusst, wie auch heute große Teile der arabischen Welt. Wenn Sie auf Buchmessen gehen, bei denen der Gastgeber zufällig aus Ägypten kommt oder ähnliches, wie dies vor ein paar Jahren der Fall war, dann finden Sie die Protokolle der Weisen von Zion prominent ausgestellt, weil es dort immer noch ein Klassiker ist, dem viele Wahrheit zumessen. Wir also sind, so glaubt man, dabei, die Welt beherrschen zu wollen. Wir ziehen im Hintergrund die Strippen. Wir kontrollieren die Medien, das haben Sie vorhin schon gehört, zumindest die Sesamstraße. Wir kontrollieren, wenn man den Antisemiten Glauben schenken darf, Regierungen, arbeiten im Verborgenen und wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Das übrigens war auch die grundlegende Idee in diesem Buch. Wir stiften so viel Chaos, Kriege, Armut, Zerstörung, so dass Regierungen fallen, dass ganze Zivilisationen zusammenbrechen und aus diesem Chaos heraus übernehmen wir die Kontrolle. Wir greifen nach der Macht, wenn alles zusammenbricht. Wieso wir das bisher noch nicht geschafft haben, ist mir nicht ganz klar. So lange, wie wir das angeblich schon versuchen. Aber das sind Ideen und Stereotypen, die auch heute wiederkommen. Deshalb erzähle ich das. Die sind nicht tot. Und die sind auch nicht tot zu kriegen. Die tauchen immer wieder auf. Die Behauptung zum Beispiel, dass die Juden Hollywood kontrollieren würden. Fakt ist, dass es eine ganze Reihe von Filmschaffenden in Hollywood gibt, die jüdisch sind. Fakt ist, dass eine ganze Reihe von großen Filmstudios von Juden seinerzeit gegründet worden sind. Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, Paramount Pictures. Juden, die nach Amerika gekommen sind und nach neuen Chancen gesucht haben, aus dem Städtel, aus Polen, aus Rumänien, die neue Wege gesucht haben, irgendwie ihren Lebensunterhalt zu sichern und mit dieser Kreativität im Gepäck, gerade in dem sich entwickelnden Filmbusiness, eine große Rolle gespielt haben. Was das allerdings dann in der Konsequenz bedeuten soll, ist mir persönlich nicht ganz klar. Ich kenne wenige Filme, in denen wir versuchen würden, Menschen religiös zu indoktrinieren. The Rabbi Strikes Back. Was heißt, dass Juden die Filmindustrie kontrollieren? Ja, wahrscheinlich gibt es eine ganze Menge Juden im Filmbusiness. Aber das Einzige, was für mich daraus entstanden ist, ist die Tatsache, dass es immer seichter wird und immer inhaltsleerer. Also wenn das Ziel sein soll und es gibt dahinter eine unsichtbare Hand, die das steuert und die soll auch noch jüdisch sein, dann wäre es tatsächlich nah dran, zur Perfektion zu gelangen bei der Filmwelt, mit der wir uns heute konfrontiert sehen. All diese Ideen der Konspiration, des Strebens nach der Weltherrschaft, der Suche nach dem Chaos, um daraus Profit zu generieren, haben sie während der Corona-Pandemie erlebt. Immer wieder gab es die Behauptungen, dass Bill Gates jüdisch sei, der mit seiner Stiftung den Virus überhaupt erst generiert hat, um ihn dann zu bekämpfen, Geld zu sammeln, um Macht und Kontrolle auszuüben. Ich bin froh, dass die Gründer von BioNTech Türken waren. Weil, also damit sind sie so weit weg. Es gibt zwar auch jüdische Türken, aber davon nur ganz wenige. Und damit waren sie so weit weg von allem Jüdischen. Aber Pfizer, in Pfizer sitzt irgendwo im Vorstand ein Jude. So, und schon war das Gerücht wieder da. Ja, bei BioNTech sitzen sie nicht, aber da bei Pfizer, da sitzen sie. Und die haben ja, sind ja Eigentümer wiederum von BioNTech oder haben zumindest Anteile und die produzieren den. So. Das Abstruseste, was ich gehört habe, war, dass Merkel selbst jüdisch sein soll. Ja? Also eine Pfarrerstochter aus dem ehemaligen Osten als jüdische Agentin. Ja? Das hätte ich mir nicht träumen lassen, mit sowas nochmal konfrontiert zu werden. Aber das Schlimme war, dass diese Stereotype, dass diese Wahnideen um sich gegriffen haben. Dass man diese Ideen von Menschen gehört hat, von denen man eigentlich geglaubt hat, dass sie zu rationalem, analytischem Denken fähig wären. Und die dennoch aber in dieser Ausnahmesituation, in dieser Situation, die für die meisten von uns schockierend war, nie da gewesen war, nach Strohhalmen gegriffen haben, um Erklärungen zu finden für das, was da passiert. Rabbiner Jonathan Sacks hat in dem Vortrag, den ich da vorhin erwähnt habe, auch danach gefragt, wie sowas bei Menschen entsteht, mal abgesehen von der Autorität, die dahinter steht, mal abgesehen sozusagen von der Verführungskraft solcher Ideen, ist natürlich ein ganz starkes Moment, wie er sagt, der Sündenbock-Gedanke. Und dieser Sündenbock-Gedanke entsteht nicht nur historisch, der kommt aus der Bibel, das wissen Sie wahrscheinlich, war Yom Kippur, der hohe Priester hat zwei Böcke gehabt, die genau gleich aussahen, genau gleiche Größe hatten, da wurde ein Los gezogen. Und der eine wurde zum Opfer im Tempel bestimmt, also sozusagen zum höchsten Dienst am Gott an diesem besonderen Tag. Und der andere, der wurde in die Wüste geschickt, zu Azazel, wurde einen Abgrund hinuntergeworfen. Das war der Sündenbock. Einer fiel, einer stieg auf. Die Idee dahinter nur nebenbei hat mit dem Sündenbock eigentlich gar nichts zu tun. Sondern die Idee dahinter, um mal so einen religiösen Abzweig zu machen, ist eigentlich, dass diese zwei Böcke deswegen genau gleich aussehen mussten, genau gleich groß sein mussten, ununterscheidbar sein mussten und durch ein Los entschieden werden musste, wer nach oben kommt und wer nach unten muss, um den Kontrast herzustellen zwischen uns Menschen und den Tieren. Ein Tier kann nicht wählen, ob es zur Heiligkeit aufsteigt oder in die Verdammnis gerät. Bei dem Tier entscheidet der Zufall, denn ein Tier ist instinktgesteuert. Wir Menschen haben jedes Mal in jeder Situation die Wahl, uns dahin zu entscheiden oder dahin. Und das war die Botschaft, die in jedem Jahr den Israeliten mitgegeben worden ist. Aber sei es drum, aus dieser Idee heraus entstand natürlich auch populär die Sündenbock-Idee, also natürlich die Gruppe von Menschen, der all das Schlechte zugeschrieben worden ist, für das man entweder sonst keine Erklärung hatte oder aber für das man selbst keine Verantwortung tragen wollte. Und das ist eine der Grundelemente, die Jonathan Sacks aufgreift und sagt, wenn Menschen mit Miseren konfrontiert werden, mit Übel, mit Schlechtem, mit Katastrophen, mit persönlichen Niederlagen, dann gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Man kann sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich getan, um das hervorzubringen und was kann ich dagegen tun? Also eine Selbstbeschau. Oder man kann den Weg gehen, den so viele gehen und sagen, du bist schuld. Du bist schuld. Du hast das. Wegen dir ist das so. Ich habe nichts gemacht. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wird es mir jetzt gut gehen. Und das ist eine so geniale und einfache Idee, die eigene Verantwortung zu leugnen, sich selbst zum Opfer zu machen und sich damit gleichzeitig auch Strategien zurechtzulegen, um andere angreifen zu dürfen. Denn ich bin doch Opfer. Und wenn ich Opfer bin, muss ich mich doch wehren können. Und dann muss ich doch die angreifen, die mir das alles antun. Wieso hieß es in der Nazizeit immer, dass die Juden unser Unglück sind? Warum wurden die Juden immer stilisiert als die Mächtigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, die dem deutschen Volk Schlechtes wollen, die vaterlandslose Verräter waren? Weil man dadurch selbst zum Opfer wurde und alle Grauen und alle Scheußlichkeiten vor sich selbst und seinem Umfeld rechtfertigen konnte, indem man die Juden dann verfolgt und umgebracht hat. Denn es war doch nur zum Selbstschutz. Wie hätten wir denn anders handeln sollen? Und diese Logik finden Sie immer und immer wieder, nicht nur in Bezug auf Juden, aber gerade auch dort. Und das ist eine Logik, die in der arabischen Welt heutzutage gang und gäbe ist. Wieso ist denn Israel so attraktiv für arabische Herrscher? Nicht nur wegen der religiösen Konflikte, die es da gibt, nicht nur wegen des Bruderkampfes zwischen Islam und Judentum, sondern natürlich auch, weil man von den eigenen Fehlern ablenken kann. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das eigene Versagen kleingeredet werden kann, indem man mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, die sind schuld. Uns geht es wirtschaftlich schlecht. Ja, warum? Weil die Juden alles kontrollieren. Die Juden nehmen uns die wirtschaftlichen Möglichkeiten, nehmen uns das Wasser, weiß der Geier, was sie alles tun. Und deshalb geht es uns schlecht. Nicht, weil wir selbst versagen, nicht, weil wir keine kreativen Köpfe haben, nicht, weil wir kein kapitalistisches System haben, was den Wettbewerb fördert und eben auch denjenigen zum Durchbruch verhilft, bei allem Schlechten, was es mitbringt, aber auch denjenigen zum Durchbruch verhilft, die Leistung bringen, kreativ sind, Ideen entwickeln, sondern weil die Juden da sind und die sorgen dafür, dass es uns allen schlecht geht. Es gab ein Buch von Ruth Weiss, hieß sie, eine Harvard-Professorin, die zum Beispiel das auch als Kernthema des Antisemitismus identifiziert hat, die gar nicht so sehr auf all die anderen Theorien eingegangen ist, von denen ich da vorher sprach, sondern die im Grunde genommen gesagt hat, was ist denn Antisemitismus? Es ist die Organisation von Hass auf eine bestimmte Gruppe, ein Bindemittel, weil diese Gruppe machtlos ist und keine Gefahr besteht, dass sie zurückschlägt. Für die arabische Welt zum Zeitpunkt der Staatsgründung Israels 1948 gab es kein besseres Ziel, keine bessere Möglichkeit, um den eigenen Zusammenhalt zu betonen, als gemeinsam gegen Israel zu sein. Die Araber selbst hätten sich die Köpfe eingeschlagen, wenn es Israel nicht gegeben hätte. Ja, in dem zerfallenen Osmanischen Reich gab es zahllose Bruder- und Schwesterkämpfe und die unterschiedlichen Länder sind ständig aufeinander losgegangen. Und auf einmal tauchen die Juden auf und wollen einen eigenen Staat. Und plötzlich sind sich alle einig, dass die Juden doch das eigentliche Ziel sind, die Juden doch der eigentliche Feind sind. Und plötzlich hat man ein Bindemittel geschaffen gegen eine Gruppe, die auf der einen Seite machtlos war, weil sie so klein war, zumindest machtlos schien, weil keiner mit den militärischen Erfolgen gerechnet hat. Und auf der anderen Seite, die aus der Historie raus nicht dafür bekannt war, als Kampfberserker zu gelten. Also Juden sind gemeinhin zivilisiert im Sinne einer weitgehend gewaltlosen, eher intellektuellen Auseinandersetzung, die durchaus heftig sein kann. Das erleben Sie manchmal auch in der Knesset in Israel heute, wie man sich da anschreit. Das würde hier manchen aus der Fassung bringen. Aber die Bereitschaft zur Gewalt war und ist unglaublich gering. Und deshalb bestand kaum Gefahr bei dem Angriff auf Israel, dass sie zurückschlagen würden. Dass die Juden zu dem Zeitpunkt überwiegend Menschen waren, die aus den KZs kamen, die geflohen sind und die um ihr Leben gekämpft haben und deshalb gar keine andere Wahl hatten, als Gewalt anzuwenden, damit haben die arabischen Staaten nicht gerechnet. Es gibt aber, und damit möchte ich schließen, ich bin von dem sozusagen Abstrakten gekommen, bin ins Persönliche gegangen und will nochmal ins Abstrakte reingehen, um noch eine Deutung darüber abzugeben, wo der Antisemitismus eigentlich herkommt, die von Dennis Prager und Joseph Telushkin entwickelt worden ist. Das eine ist ein amerikanischer Radiomoderator, heute würde man sagen ein konservativer jüdischer Radiomoderator, und der andere ist ein konservativer Rabbiner, wobei das konservativ nicht die politische Richtung meint, sondern die religiöse Ausrichtung. Und die beiden erklären in ihrem Buch Why the Jews, dass die ganzen Ideen, die wir über Antisemitismus haben und die ganzen Ideen, wo Antisemitismus herkommt, vielleicht ein Körnchen Wahrheit besitzen, aber nicht zum eigentlichen Kern durchdringen. Das heißt, die ökonomische Theorie, Juden waren Geldverleiher und wurden deswegen gehasst oder sie sind besonders reich und werden deswegen nicht gemocht oder sind besonders erfolgreich und werden deswegen nicht gemocht. Da mag ein Körnchen Wahrheit dran sein, aber je nachdem, wo Sie in der Geschichte hingucken, ist es dann auch wieder Kokolores. Denn im Mittelalter haben Juden Geld verliehen, weil sie in diese Berufe reingedrängt wurden. Nicht, weil sie sie gewählt haben, sondern weil man sie hineingedrängt hat und ihnen keine anderen Möglichkeiten mehr gelassen hat. Also man hat den Wagen vors Pferd gespannt und nicht umgekehrt. Und die Juden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert sind, aus Polen, Rumänien oder sonst wo, die waren alles andere als reich, die waren zu dem Zeitpunkt auch alles andere als wirtschaftlich erfolgreich, sondern ganz im Gegenteil, die waren arm wie Kirchenmäuse. Und wenn man heute in die jüdischen Gemeinden reinschaut, die zu einem großen Teil von Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion bevölkert werden, dann erleben sie auch unglaublich viele Menschen, die den Weg aus dem kommunistischen System in ein kapitalistisches, marktwirtschaftliches System nicht geschafft haben und die deshalb von der Sozialhilfe abhängig sind. Also ökonomische Gründe sind Unsinn. Sie sagen auch, dass die Sündenbock-Idee Unsinn ist oder zumindest nicht vollständig richtig, weil Sie sagen, es muss was vorher da sein, um jemand als Sündenbock auszudeuten. Wenn man sich einen Sündenbock sucht, dann muss man eine Gruppe wählen, gegen die man schon was hat. Man nimmt ja nicht die Prominentesten, die Bestaussehendsten oder sonst was, sondern man nimmt eine Gruppe, bei der es schon eine gewisse Vorbelastung gibt, bei der man weiß, dass diese Idee dann auch verfängt. Insofern haben sie gesagt, das ist auch nicht so ganz passend. Und dann gibt es die Idee, dass man Juden nicht mag, weil sie sich für das auserwählte Volk halten. Also eine religiöse Idee, die durchaus was für sich hat. Juden, zumindest religiöse Juden, diejenigen, die an das Wort der Tora glauben, ja, die halten sich für das auserwählte Volk. So steht's. Kann man nichts machen. Aber weder heißt das, dass sie dadurch besser sind, dass sie dadurch erhabener sind. Das heißt vor allem auch nicht, dass es etwas in ihnen ist, eine biologische Ursache hat, sondern sie sind auserwählt deswegen, weil sie sich zu dem Bund bekannt haben, weil sie gesagt haben, wir sind bereit, diesen Bund zu erfüllen und dafür gibt es eine göttliche Gegenleistung. Am Berg Sinai haben sich nicht nur Juden erklärt, diesen Bund anzunehmen, sondern Erefraf, eine große Menge von Menschen, die aus Ägypten mitgezogen ist und die genauso jüdisch geworden sind. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, kann ein jeder, der will, jüdisch werden. Es ist relativ schwer. Wir machen es den Menschen nicht so einfach, weil es eine schwerwiegende und tiefgreifende Entscheidung ist. Aber jeder kann jüdisch werden, wenn er das möchte. Vor allem ist das Interessante aber, dass die Idee des Auserwähltseins offensichtlich nur bei Juden dazu führt, dass man sie deswegen nicht mag. Die Chinesen halten sich auch für auserwählt. China heißt auf Chinesisch das Zentrum der Erde. Hasst irgendjemand die Chinesen, weil sie sich für auserwählt halten? Sie werden sagen, die halten sich für auserwählt. Okay, halten sie sich für auserwählt. Die Japaner, warum haben die Japaner einen roten Punkt auf ihrer Flagge? Weil der rote Punkt die Sonne symbolisiert. Und die Japaner der Auffassung sind, dass für sie die Sonne als erstes aufgeht. Warum? Weil sie auserwählt sind. Es gibt zahlreiche indianische Völker, die von sich glauben, dass sie auserwählt sind. Aber in keinem Fall hat es dazu geführt, dass man die Menschen deswegen nicht ausstehen kann oder Vorurteile gegen sie entwickelt hat, aus diesem Grund heraus. Deshalb sagen die beiden, es gibt einen ganz anderen Grund. Ein Grund, von dem ich sage, dass er wahrscheinlich früher wesentlich schlagkräftiger war, als er das heute in einer säkularen Welt noch ist. Und sie sagen, dass es ein Grund ist, für den die Rabbiner vor 2000 Jahren nicht viel Tinte verschwendet haben. Die Rabbiner haben sich damals über Seiten im Talmud Gedanken darüber gemacht, ob ein Ei, was an einem Feiertag von einer Henne gelegt werden konnte, gegessen werden darf oder nicht. Da hat man sich die Köpfe zerbrochen und man hat diskutiert. Und es könnte so sein oder so und wieder anders. Und noch einer kam mit einer Meinung. Die Frage, warum man Juden nicht mag, war für die Rabbiner völlig klar. Und sie haben gesagt, im Hebräischen ist es ein Wortspiel des Sin'a. Der Hass auf die Juden, Sin'a ist Hass, kommt vom Sinai. Juden werden deswegen gehasst, weil sie mit der radikalen Idee des ethischen Monotheismus in diese Welt gekommen sind und allen anderen Zivilisationen um sich herum erklärt haben, wir wollten euch nur sagen, es gibt nur einen Gott. Alle Götter, an die ihr glaubt, sind völliger Mumpitz. Ihr könnt gerne bei uns mitmachen, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, könnt ihr auch gute Menschen werden, wenn es bestimmte Basisgebote gibt, die ihr einhaltet. Das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie man sich Freunde macht. Und es war ein Weg, der immer wieder und zu allen Zeiten Völker vor den Kopf gestoßen hat. Andere Völker, andere Zivilisationen, die mit dieser Idee des einen einzigen Gottes, der von uns verlangt, dass wir Gutes tun und der uns auch beurteilt nach dem, was wir tun, nichts anzufangen wussten oder diese Idee abgelehnt haben. Und wenn Sie glauben, dass diese Idee sozusagen im Mittelalter hängen geblieben ist, dann müssen Sie sich die Tischgespräche von Adolf Hitler angucken. Und da werden Sie erkennen in den Aufzeichnungen, dass er diese Idee tief verinnerlicht hat. Und für ihn der Sieg des Ariertums über die Juden eben auch bedeutete, die Moralvorstellungen, die die Juden vertreten und für die sie verstehen, endgültig zu vernichten. Die Idee von Gerechtigkeit, von Barmherzigkeit, von Mitgefühl, von Hilfsbereitschaft. Das sind alles Werte gewesen, die die Arier und die Nationalsozialisten weit von sich gewiesen haben. Hier geht es um Stärke, hier geht es um Macht. Und da kommen die Juden und wollen uns erzählen, dass die anderen Werte wichtig sind. Nicht umsonst hatte Hitler auch eine ganze Menge an Verachtung für Christen übrig. Ich habe auf dem Weg hierher, habe ich meine Tochter gebeten, nochmal nachzuschauen, was eines der Hymnen der Hitlerjugend war. Weil ich weiß, dass es eine Passage gibt, die sie aber leider nicht gefunden hat. Und ich weiß nicht, in welcher von den vielen das vorgekommen ist, in dem die Hitlerjugend als Höhepunkt singt, dass wir wieder zurückkehren wollen zu den Paganisten. Wir wollen wieder Paganisten werden. Wir wollen weg von Christen, wir wollen weg von Juden und wir wollen wieder zurück zu den Ursprüngen, als die Macht zählte, als die Dominanz zählte, als die Stärke zählte. Insofern ist das eine Idee, der ich durchaus einiges abgewinnen kann, die allerdings in dem Moment auch ein Stück an Zugkraft verloren hat, wo religiöse Überzeugungen nachgelassen haben. Das heißt, einem säkularen Menschen, bei dem kann ich nur schwer unterstellen, dass er Juden deswegen nicht mag, weil wir einen bestimmten Moralkodex vertreten, einen bestimmten Wertekanon haben oder für den einen und einzigen Gott stehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Idee durchaus ihre Berechtigung hat und auch in bestimmten Zeiten und auch heute noch in bestimmten Milieus durchaus greift. Fakt ist, und damit möchte ich schließen, dass der Hass auf die Juden, und das muss man sich bewusst machen, niemals nur ein Hass auf die Juden ist, sondern immer nur ein Symptom einer bestimmten Krankheit. Die Juden wurden in verschiedenen Zusammenhängen als Minenvögel bezeichnet, als in Englisch die Canaries in the Coal Mine. Früher hat man Kanarienvögel in die Kohleminen geschickt, um herauszufinden, ob dort giftige Dämpfe austreten. Dämpfe, die Menschen nicht riechen, die Menschen nicht wahrnehmen, die für sie aber tödlich sind. Die Vögel allerdings haben darauf reagiert. Und wenn die reagiert haben, wussten die Bergleute nichts wie weg. Die Juden wurden oft mit den Kanarienvögeln in den Kohlenminen verglichen, weil grassierender Antisemitismus ein Symptom ist für eine gesellschaftliche Krankheit, für die Schwäche einer Gesellschaft, für die Unfähigkeit, mit eigenem Fehlverhalten umzugehen, für die Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und daraus Lehren zu ziehen. Nicht umsonst hat Rabbiner Sacks einmal gesagt, eine Menschheit, eine Welt, die keinen Platz für Juden hat, hat keinen Platz für das Anderssein. Oder eine Welt, die keinen Platz für das Anderssein hat, hat keinen Platz für die Menschheit als solche. Mit diesen Worten danke ich Ihnen für das Zuhören. Es war vielleicht jetzt doch ein bisschen anstrengender als geplant, aber das Thema ist eben so unglaublich komplex. Und ich stehe Ihnen jetzt gerne für Fragen aller Art zur Verfügung.